Nun will uns heute Morgen unser Gott neu begegnen und Sie ermutigen, stärken, Ihnen Geborgenheit schenken. Die auf diesen Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich freue mich, dass Sie alle das schon oft in Ihrem Leben erfahren haben. Und darum wollen wir unserem Gott zur Ehre dieses Lied singen, Ein feste Burg ist unser Gott, 201, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wenn wir hier zusammenkommen, dann bringen wir die Unruhe und die Angst und die Bedrückung auch der vergangenen Tage mit. Du weißt, welche Lasten auf jedem von uns liegen. Und dann treten wir vor dich und freuen uns, dass du alle Macht hast und dass niemand dir widerstehen kann. Du bist stärker als alles, was uns bedrängt und Sorgen macht. Und dann wollen wir zuerst wieder Frieden finden bei dir. Und wir wollen nicht dorthin blicken, wo uns so viele Dinge erschrecken in der Welt und in unserem eigenen Leben, wo wir uns ohnmächtig fühlen. Sondern wir möchten dich heute Morgen bitten, dass du uns hineinnimmst in deine große Heilsgeschichte. Du willst in diesen Tagen dein Reich bauen, deine Gemeinde sammeln. Du willst in unserem Leben selbst der Herr sein. Komm du heute Morgen mit uns zum Ziel. Und wir bekennen vor dir so manches, was in unserem Leben Unrecht ist. Es tut uns leid, Herr. Nimm du es durch deine Vergebung weg und mach du uns ganz rein. Du kannst uns freisprechen und losmachen, auch von aller Sünde, die uns immer wieder anhängt und träge macht. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinaus. Amen. Schriftlesung steht 2. Mose 1. Wir wollen ja jetzt in den nächsten Sonntagen, heute beginnend, drüber nachdenken, wie Gott Menschen in seinen Dienst nimmt. Und das interessiert uns an der Gestalt Moses. Und ich lese das Kapitel, das unserem heutigen Predigtext vorangeht, 2. Mose 1, von Vers 6 ab. Als nun Josef gestorben war, und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen, gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus, und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua, es ist gut, dass diese Namen dieser glaubensmutigen Frauen noch erwähnt sind. Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark, und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Jetzt hören wir noch einmal unseren Kinderchor. Ganz herzlich danken, dass ihr heute den Gottesdienst so ausgestaltet habt. Wir haben heute in unserem Gottesdienst das Thema, wie glaubende Menschen oft schwierige Entscheidungen durchstehen müssen, wie das ein Kampf sein kann. Auch bei Ihnen, wir singen das Lied von Johann Albrecht Bengel, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544, die Verse 1, 2 und 4. Und lesen wir dort weiter im 2. Mosebuch, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Moses Geburt und wunderbare Errettung. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her, und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Das sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, Da sieht er das Kindlein stille. Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Wahrscheinlich haben Sie alle auch die schlimmsten Nöte mit Menschen durchgestanden. Es gibt ja viel Schweres in dieser Welt, aber Menschen, die können einem schon das Allergemeinste und Hinterlistigste zufügen. Die Bibel erzählt das. Man meint, das sei ein Bericht aus unseren Tagen, so wie man das immer wieder in den Reportagen vernimmt, wie in der Welt Grauenhaftes geschieht. Aber das zieht sich nun durch die Jahrtausende. Ein grausamer Diktator unterdrückt ein Volk mit den übelsten Methoden. Er quält und schindet die Leute. Und um sie wirklich ganz klein zu halten, schreckt er nicht davor zurück, sie sogar auszumerzen. Und selbst die kleinsten Kinder werden selektiert und getötet. Welch eine grauenhafte Welt, in der wir leben. Soll keiner sagen, das gäbe es heute nicht mehr. Aber genau dort in dieser Welt, mitten in diesem grauenhaften Geschehen, macht Gott seine Heilsgeschichte. Die Welt wird nicht verändert. Und das Böse wird nicht abgeschafft. Und die Welt bleibt so grauenhaft, wie sie ist, sondern mittendrin ruft Gott Menschen, Einzelne. Und heute Morgen ist mir dies wichtig, ob wir dies alles alle verstehen. Gott hat einen Ruf an uns. Wir, die wir ganz aufgeregt kommen und sagen, lieber Gott, wie kannst du denn das Schreckliche in der Welt alles zulassen? Siehst du denn das nicht? Und Gott ruft uns und sagt, du, ich will in deinem Leben eine alternative Sache beginnen, die ganz anders aussieht, als was da abläuft. Öffne dich meinem Ruf. Und das bleibt seit den Tagen Moses so, dass Gott an den dunkelsten Stellen der Welt nicht aufhört zu handeln. Und er ruft Menschen in seinen Dienst. Und das soll heute für uns ja das sein, was wir aus dem Leben Moses nehmen. Du hast einst den Mose auch in widrigen Umständen in deinen Dienst genommen. Ja, dann möchte ich heute dein Diener sein. Und ich möchte dein Segensträger in dieser Welt sein, ganz gleich wie dunkel es um mich aussieht. Wenn ich nur dein Licht in diese dunkle Welt tragen kann, seien sie ein Diener Gottes, einer, den Gott gebrauchen kann zum Dienst. Mein erster Punkt, wahrer Glaube beugt sich nicht. Wahrer Glaube beugt sich nicht. In unserem Abschnitt wird eigentlich nur von heldenhaften Frauen gesprochen. Jetzt keine Angst, dass die Männer deshalb unwichtig wären. Nur noch einmal zur Klarheit, dass in der Bibel keine Diskriminierung der Frau geschieht. Im Gegenteil. In den entscheidenden Stunden waren es immer Frauen, die den Glauben bewährt haben und die für Gott ganz besonders brauchbar und nützlich waren. Diese zwei Hebammen, die einfach nicht viel Worte machen, sondern richtig handeln. Das ist ja schon mutig. Wenn ein solcher diktatorischer Typ wie dieser Pharao seine Gesetze erlässt, und dann handeln die einfach nach dem Wort Gottes. Sie wissen doch, wie das ein Konflikt ist, in dem man oft drinsteht. Wie soll ich mich da richtig verhalten? Das ist gar nicht so leicht, heute als Christ zu leben, sagen sie. Schauen Sie die beiden Hebammen an. Und schauen Sie diese Jochebed, diese Mutter Moses an, wie die das tut. Gar nicht viel reden. Ob das in unseren Tagen nicht überschätzt wird, die vielen Papierresolutionen und die vielen Demonstrationen. Man darf das tun, ich habe nichts dagegen. Aber das Handeln ist wichtig, ob wir noch aus dem Gehorsam handeln. Und ich meine auch immer wieder, dass da nicht bloß ein paar Menschen das sind, die uns so viel Not machen, sondern ist es nicht die ganze Welt, die uns mit hineinziehen will in einen Strudel, der mit den Ordnungen Gottes im Streit liegt. Und dann sagen wir, kann man das überhaupt noch so wirklich so leben heute, wie Gott uns da in seinem Wort befiehlt und wie seine Gebote lauten? Und diese Jochebed sagt, ja. Ja, ich will nur nach Gott handeln. Und ganz gleich, wie das Königsgebot heißt, sie fürchte das nicht und geht ihren Weg. Wenn wir ein wenig jetzt prüfen und sagen, was war denn das für ein Glaube, dass diese Frau diese Stärke hatte? Ich habe den Eindruck, dass es gar keine besondere Größe dieser Frau war. Steht gar nichts davon da. Ob sie uns viel überlegen war, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat sie vom Glauben nicht einmal so viel gewusst wie wir. Sie hat ja noch nicht die ganze Offenbarung Gottes. Aber eins hatte sie, das uns oft fehlt. Sie fürchtete Gott. Es war ihr eine große Angst, sie könnte von Gott einmal verworfen werden. Und sie wusste, ich werde einmal vor Gott stehen in seinem Gericht. Dann ist das nicht wichtig, was die Menschen zu mir gesagt haben. Es ist auch nicht wichtig, ob ich die Anerkennung der Leute habe. Auch nicht wichtig, welche Position ich erreiche. Es ist nur wichtig, dass ich nicht wieder Gott sündige. Ich erschrecke, wie wir das heute verloren haben. Wissen Sie, dass Sie mit Ihrem Tun, mit Ihrem Ungehorsam die Freundschaft Gottes aufs Spiel setzen? Gott nimmt das sehr genau bei seinen Leuten. Und diese Jochebed weiß, ich kann nicht anders. Ich muss hier handeln. Ich muss hier handeln. Bei uns heute spüre ich immer wieder die Versuchung, dass wir sagen, aber ich muss mich abfinden. In unserer Welt geht das eben nicht so. Heute, schau doch mal die anderen Leute an, die haben alle auch einen Kompromiss gemacht. Wenn die Jochebed wahrscheinlich andere Leute ihres Glaubens angesehen hätte, dann hätte sie viele Kompromissleute gefunden. Sie hätten gesagt, ach, die anderen, die haben alle auch einen Kompromiss gemacht, um ihr Leben zu retten. Das spielt nie eine Rolle. Gott sucht Einzelne, die ihm treu sind, und mit denen kann er arbeiten. Und wenn das nur wenige sind, sie brauchen nicht erschrecken, wenn sie allein stehen. Einzelne, die sich nicht beugen unter den Modegeist der Zeit, wo alle sagen, da ist doch nichts dabei, und Jochebed sagt, und ich fürchte Gott, und ich bleibe ihm gehorsam. Und sie weiß, der ewige Gott ist Herr. Und sie lässt sich nicht blenden von denen, die heute die großen Sprüche machen, von denen, die heute das Sagen haben. Da erschrecke ich, warum sind wir bloß oft so feige und weichen zurück? Warum lassen wir uns immer wieder erschrecken? Und ich wünsche mir schon bei unseren jungen Leuten, dass sie ihren Weg entschlossen gehen und sagen, ganz gleich, was ich lese und höre und was mir die anderen einrede, ich will nicht wieder Gott sündigen. Ich will mit meinem Leben Gott dienen. Ganz gleich, wie in dieser Zeit ein kleines Kindlein wertgeachtet ist oder nicht. Und wenn es ein Judenkindlein ist, auch das gab's, dass das nichts wert war. Und in unserer Zeit mögen das andere Dinge sein. Woher weiß denn die Jochebed, was Gott will? Eine Mutter weiß das, aber es ist gut, dass wir aus Gottes Wort das noch genauer wissen und dass es in den entscheidenden Fragen unseres Lebens gar keine Zweifel geben kann, was Gottes Wort uns sagt. War schön, dass uns die Kinder dieses Lied wieder gesungen haben von der Bedeutung des Wortes Gottes. Da wollen wir immer wieder suchen, was ist Gottes Befehl für uns heute, und wir wollen uns nach seinen Ordnungen richten. dass wir dann anstoßen und anecken, das soll Sie nicht überraschen. Natürlich, in einer verkehrten Zeit und unter einem verkehrten Geschlecht müssen wir dann anecken. Da müssen andere über uns den Kopf schütteln. Hoffentlich ist Ihr Lebensstil anders als die Ihrer Mitmenschen. An den entscheidenden Punkten, wo wir sagen, ich will nicht wieder Gott sündigen. Wir wissen genau, dass es nicht bloß ein Pharao ist, sondern die Macht des Bösen, die uns von allen Seiten mitziehen will. Das sind Einflüsse und Einflüsterungen, die uns von Gottes Geboten wegziehen. Eine Jochebed, eine mutige Frau, die sich nicht beugt, der wahre Glaube beugt sich nicht. Mein zweiter Punkt, aber es geht durch viel Not hindurch. Nun liest man das ja immer sehr schnell, so eine Geschichte, und sagt, das ist so wunderbar, wie Gott das alles fügt, dass dieses Kindlein dann doch auf wunderbare Weise gerettet wird. Aber dann haben Sie die Geschichte gar nicht verstanden. Sie müssen noch einmal die Leiden dieser Mutter nachempfinden und auf sich wirken lassen. Es war eine mutige Tat für diese Mutter, dieses Kind zu nehmen und aufzuziehen, obwohl das strikt verboten war. Die Häscher stehen doch vor der Tür, die Geheimpolizei lauscht doch. Das kann doch nicht verborgen sein. Und die Frau, die weiß auch nicht, wie sie es hinausbringt. Sie sagen ja so oft, ich weiß nicht, wie das werden soll. Sie brauchen nicht für morgen Sorgen. Die Jochebed weiß einfach, ich darf hier nicht nachgeben. Und dann zieht sie dieses Kind auf, obwohl es aussichtslos war. Denn Sie wissen, Kinder schreien. Und das kann nicht verborgen sein. Und die hatten damals keine geräuschdichten Fenster wie Sie in den verkehrsreichen Straßen. Und da kann ein Kind in diesen Hütten mit dem Strohdach nicht einfach unbekannt bleiben. Das werden die anderen hören, das werden die anderen merken und dann wird man auf die Spur kommen. Ich muss an dieser Stelle dran denken, wie wir vor vielen Jahren, meine Frau und ich, eine Mädchenfreizeit gehalten haben. Das waren ganz schwierige Umstände. Wir hatten damals keine Mitarbeiter. Meine Frau erwartete das dritte Kind und es war ganz schwierig. Wir konnten auch, weil so wenig Platz in dem Jugendheim war, nur in einer benachbarten Pension unterkommen und hatten die zwei kleinen Kinder damals dabei. Und in einer Pension, Sie wissen, da hat's Kurgäste und die wollen nachts schlafen und kleine Kinder, die schlafen manchmal nicht so. Aber unsere waren sehr brav. Die haben natürlich nachts nicht gemuckt und nicht geschrien, wenn sie nicht Mundfäule bekommen hätten. Kennen Sie diese Schreckliche, wo der ganze Mund so furchtbar wund aussieht und die wimmerten die Nacht. Und nebendran, da war ein Berliner Kurgast. Wir Schwaben haben ja vor den Berlinern sowieso schon Respekt, weil die so schön sprechen können. Und er hat uns am Morgen dann immer Vorträge gehalten, wie man Kindererziehung macht und Kinder zur Ruhe bringt. Wir haben ihn dann gefragt, wie viele Kinder er selber hat. Dann sagt er, sei unverheiratet. Und wir sind hier schier vergangen, wenn man dann nachts zwischen 12 und 4 vor den Kinderbettlein sitzt und sie anfleht, sei doch ruhig. Und je mehr man nervös wird, werden die Kinder erst noch lauter. So wird es ja der Jochebed auch gegangen sein. Die hat dieses Kindlein auf dem Arm getragen und sagt, du darfst doch nicht schreien, Kind. Und das schreit. Das ist doch die Verzweiflung einer Mutter, die kühn wagt, aus Gehorsam gegen Gott anders zu handeln und das geht schief. Sie ist doch betrogen, sie ist doch reingefallen. Was kann sie denn tun? Sie kann ihr Kind nicht behalten. Und es scheint in diesen Stunden so, als wolle der Teufel uns hohnlachend verspotten und sagen, siehst du, so weit kommst du, wenn man Gott vertraut. Du bist reingefallen, es hat keinen Wert. Man kann es nicht, man muss sich arrangieren in dieser Welt, 5 gerade sein lassen. Auch gläubige Leute kommen ans Ende. Und es ist nicht wahr, dass gläubige Christen, auch wenn sie beten, Schlag auf Schlag die Wunder erleben. Ich rede jetzt mit all denen, die diese Anfechtung durchleiden und sagen, ich habe zum Herrn geschrien und er hat mich im Elend sitzen lassen. Und das, was so groß ist, ist, dass die Jochebed ihren Glauben dennoch nicht aufgibt. Das steht in der Bibel.
ist biblischer Glaube. Und sie nimmt dieses Kindlein und legt es in die Hand Gottes. Anders kann man das gar nicht mehr bezeichnen, dass sie es auch in den Nil legt. Dort, wo die anderen Kinder getötet wurden. Und sie baut diesem Kind noch ein Särglein, ein so kleines Körblein. Ist das eigentlich etwas anderes als ein Sarg? Sie muss ja mit den Krokodilen im Nil rechnen und all dem, was dort an Lebewesen dem Menschlichen entgegensteht und tötet. Aber sie kann nicht Hand anlegen. Sie sagt, Herr, du musst das tun. Und hier wird es schier zu groß. Wie sie ganz am Ende ist, und mir ist dieser Punkt so wichtig, weil viele unter Ihnen das durchleiden. Ich bin ganz am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin in der Erziehung gescheitert, ich bin in meiner Ehe gescheitert. Ich komme nicht mehr weiter. Und sie legen es dennoch in die Hand Gottes. Und Gott ist nicht am Ende, sondern er fängt da an, wo wir am Ende sind. Darum geht's nicht so triumphal, wie uns da viele immer wieder erzählen. Sondern Gott tut seine Wunder, aber da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und da, wo wir auch keinen frommen Spruch mehr auf den Lippen haben. Diese gescheiterte Frau, diese Frau, die mit ihren Tränen nicht mehr aus- und ein weiß, ist mit Gott noch lange nicht am Ende. Und wenn sie Gott auch nicht verstehen und nicht wissen, was er tut, das macht gar nichts aus. Wir wollen ihn loben und ihm dienen, auch bis in den Tod. Ich glaube, darum rede ich. Auch wenn unser äußerer Leib verdirbt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das haben Christen zu allen Zeiten erlebt. Ich gehe durch schwere Nöte und Anfechtungen. Ich weiß nicht mehr, was morgen kommt. Ich verstehe nicht, warum so viel um mich her geschieht. Und doch weiß ich stehe in meines Herrn Hand. Auch mit dem dunklen Geschehen, auch mit der Rätselhaftigkeit meines Lebens, er ist da. Und es ist dann fast ein großer Schritt des Glaubens. Ja, so haben sie es in Erinnerung schon aus Kindertagen, wenn ihnen die Geschichte erzählt wurde, wie diese Jochebed als glaubende Frau dieses Kind den Fluten des Nils übergibt. Glaubende müssen nicht alles in ihren Händen behalten. Sie können es in die große Hand Gottes legen. Und es gibt überhaupt keinen leeren Platz in dieser Welt, wo ich mich verlassen weiß. Und ich weiß mich überall geborgen von Gott und in seinem Frieden. Und wenn Sie jetzt einmal die Bibel durchblättern, merken Sie, dass all die großen Glaubenszeugen durch solche Nöte hindurchgegangen sind. Ein Elia, der verzagte und nicht mehr weiterleben wollte. Der war am Ende und sagte, ich kann nicht mehr. Und Gott hebt ihn auf und sagt, Elia, jetzt machen wir weiter. Das ist das Wunder, dass Gott mit zerbrochenen Menschen arbeitet. Mit einem Paulus, der körperlich total am Ende war und nicht mehr weiter konnte und die Heilung, die er so herzlich und heiß erbeten hat, nicht erlebt und macht weiter. Und ein David in der Schwachheit und voller Versagen, gebeugt über seine Schuld. Solche Leute nimmt Gott in seinen Dienst und da macht Gott seine Siege. Ohne Glauben sind wir verloren. Und der Glaube, der fasst das, was man nicht sehen kann, das, was man gar nicht denken kann. Da, wo man gar nicht mehr weiter weiß, das ist übrigens die Stunde, wo ihr Gebet am meisten Erhörung hat. Wo sie nicht mehr wissen, wie es werden soll. Wo sie total in der Sackgasse stehen. Sie dürfen Großes von Gott erwarten. Und sie dürfen sagen, Herr, dein Wille geschehe. Dass sie nicht meinen, das sei ein Trick von den Christen. Falls Gott doch nicht da sei und er nicht handeln würde, dann würden wir sagen, dein Wille geschehe, um uns rauszureden, weil wir keine Erhörung sehen. Nein, das ist nicht der Trick. Sondern wissen, Gott hat viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Und auch wenn mein Leib zerfällt, so wird er doch meine Sache hinausführen. Es geht nicht mehr um mein Ich, es geht bloß noch um seine Sache. Er hat viel tausend Weisen, auch da, wo ich ganz am Ende bin, aus der Not heraus zu retten. Mein letzter Punkt, Gott weiß den Weg. Gerade das Schöne, wie die Schwester, die Miriam, dann bei dieser Pharaonentochter eine Amme sucht und die Amme just die Mutter dieses Kindes ist, da will sich ja die Freude bei uns überschlagen. Ist das nicht wunderschön? Es bleibt nur eine kurze Episode von wenigen Monaten, wo die Mutter noch einmal ihr Kind stillen darf. Ich denke, es wird ihr jedes Mal ein Schwert durch das Herz gegangen sein, denn sie wusste, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Und dann muss sie dieses Kind wieder hergeben. Manche Mütter können das ja überhaupt nie, auch wenn die Kinder 21 sind. Kinder hergeben. Loslassen. Aber diese Mutter Moses muss schon ein kleines Kind, das auf seine Mutter angewiesen ist, loslassen und dass sie verstehen, was der Mutter so schwer fiel. Noch schwerer als in die Fluten des Nils war es ihr jetzt, es in die Hände des Hofes Pharaos zu geben. Sie war eine gläubige Frau. Und sie wusste, was dort an diesem Hof geschah, dieser irrsinnige Luxus. Sie freute sich nicht über die Karriere, die dem Mose offen stand. Sie wollte nicht die gute Versorgung und die akademische Ausbildung. Sie sah mit Schrecken, dass dort drin die Sonne angebetet wurde und nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verehrt wurde. Wie wird mein Kind hier bestehen können, wo keine Gottesfurcht ist und der Weg Gottes nicht gelehrt wird? Ist das nicht das Allerschwerste für eine Mutter? Und wie groß der Glaube dieser Mutter war, das sehen Sie erst daran, dass sie auch diesen Schritt tut und sie gibt dieses Kind wieder hinein, weil sie weiß, mein Gott, dem dieses Kind geweiht ist, ist größer als alle Feinde und alle Versuchungen, als alle Macht der Finsternis. Und sie weiß, das Denken Ägyptens wird ihm nicht schaden können. Später war ja in Israel immer Ägypten eigentlich so ein Deckname für alles, was Gott entgegensteht. Dieses Denken Ägyptens wird dieses Kind nicht beeinflussen können. Ich wünsche mir heute wieder Erzieher, Mütter, Väter, Paten, Lehrer, Kindergärtnerinnen, die so die Kinder erziehen, als Beter, die sagen, Herr, habe du die Übermacht im Leben dieses Kindes. Es gilt auch in unseren Jungscharen und Jugendkreisen, dass wir wieder für Kinder eintreten. Herr, du kannst diese Einflüsse von ihnen fernhalten. Meinen Sie, Sie könnten auch nur ein junges Kind bewahren vor sündigen Einflüssen? Wir wissen aus unserem eigenen Leben, wie das Böse immer viel, viel schneller kommt und sich durchschlägt, ja schon lange einen Brückenkopf in unserem eigenen Herzen hat. Diese Mutter Moses war eine Beterin. Und das Geheimnis des Lebens Moses können Sie nur von seiner Mutter verstehen. Dort hat es angefangen, dass ein Mensch brauchbar wurde. Dort war jemand, der ihn zum Dienst geweiht hat. Und sagen Sie nicht, das hat Ihnen gefehlt. Sie kann Gott auch direkt rufen. Seien Sie dankbar, dass Gott Sie gefunden hat, auch wenn Sie keine gläubige Mutter hatten. So, und jetzt ist wichtig, dass Sie brauchbar werden und für andere eintreten. Und dass Sie das lernen von dieser Frau, wie sie im Glauben ruht. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich will mich nicht beugen. Ich will mich auch nicht unter die Schwermut jetzt drücken lassen. Ich will im Danken bleiben und im Loben, dass der Herr in der Höhe größer ist und dass er niemand loslässt, den wir ihm anvertraut haben. Amen. Nun wollen wir das Lied singen, Warum sollte ich mich denn grämen? 297. Da hat Paul Gerhard dann auch die schönen Verse des Glaubens und des Bekennens hineingeschrieben. Die wollen wir singen. Wir singen den ersten Vers und dann die Verse 6, 7 und 8. wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast so viel Worte zu uns gesprochen, dass wir in dir Frieden haben sollten und uns nicht ängstigen lassen dürfen von der Welt. Dass es uns leid ist, wie oft wir faule Kompromisse machen, aus Angst und Kleinglauben. Und da danken wir dir für dieses Beispiel der Mutter Moses, die dein Worte noch nicht kannte und die dich nicht kannte und die von deinem Sieg noch nichts wusste und die sich nicht beugte. Herr, hilf uns nun, dass wir ganz konkret in den Entscheidungen, die vor uns stehen, auch in unserem ganz praktischen Verhalten, uns nicht beugen, nicht einwilligen in sündige und unrechte Dinge, die geschehen. Sondern bewahre uns im Gehorsam bei dir. Herr, gib uns ein geschärftes Gewissen, dass wir richtig handeln können, wo wir gefordert sind, und dass wir auch, wenn es sein muss, ein mutiges Wort sagen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohne Verdruss. Herr, nimm von uns diese Feigheit weg, dieses Zurückweichen, dieses faule Kompromisse machen, die deinem Wort widersprechen, und zeige uns aus deinem Wort immer wieder ganz konkret, wo unser Gehorsam heute gefordert ist. Herr, du sendest uns in diese Welt und wir nehmen wieder neu unseren Auftrag, dort dir zu dienen. Auch in unserer Gesellschaft, in unserem Volk, in der Öffentlichkeit. Aber wir wollen dir dienen, nicht den Menschen gefallen. Und dann gib du, dass wir dort ein Zeugnis für dich sein können. Und vor allem, dass wir das, was wir tun, in deinem Namen tun und du Frucht erwachsen lässt, Frucht, die bleibt. Wir wollen heute auch bitten für die Welt in ihrem ganzen Unfrieden. Zeig uns, was wir tun können. Auch in dieser zerrissenen Welt, wo so viel Not herrscht. Sei auch draußen bei denen, die wir von hier ausgesandt haben, im Missionsdienst, in ganz praktischen Aufgaben, stärke sie, dass sie auch dort wirken können in deinem Namen. Du bist ihr Schutz, du behütest sie und bewahrst sie, dass ihnen nichts geschehen kann. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie haben hoffentlich jetzt alle den Notizenzettel, und da möchte ich darauf hinweisen, dass im nächsten Sonntag der neue Grundkurs im Glauben beginnt. Wir sind Rolf Brune und Gerhard Ellermann so dankbar, dass Sie das immer machen nach dem ersten Gottesdienst drüben im Gemeindehaus, sodass Sie, die eine längere Anfahrt haben, nicht zweimal kommen müssen. Das ist so eine praktische Fortsetzung des Gottesdienstes. Viele unter uns haben, als sie im Konfirmandenunterricht waren, noch nicht viel mitbekommen. Es geht ja auch bei uns oft so, dass Gott uns erst später wecken muss. Und dann hätten wir gern noch einmal so ein paar Themen systematisch gehört. Steht alles näher auf dem Zettel. Möchte Sie dazu einladen, den mitzumachen. Dann haben wir ja im September, 23. bis 25. September, eine Wochenendfreizeit. Das ist immer schön, auch für die, die noch keinen Anschluss in der Gemeinde haben, müssen Sie alle auch einladen. Alle sind eingeladen, ganz gleich, wo Sie wohnen, kommen Sie. Und das ist schön, jung und alt ist dabei. Da liegen hinten die so leicht grünen Zettel mit dem Kaktus drauf. Und da steht, kein Kaktus ist so dicht mit Stacheln besetzt, dass nicht noch Platz für eine Blüte wäre. Und die Blüte sind Sie, Sie dürfen in unseren stachlichen Kaktus in unsere Gemeinde sich noch hineinsetzen. Wir wollen Sie gern werben. Wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen. Nehmen Sie den Zettel mit und füllen Sie ihn bald aus. In unserer Bibelstunde, im Bibeltraining, lesen wir den ersten Johannesbrief. Das ist auch so eine Zurüstung. Wer keine Gemeinschaft hat in einer Gruppe, wo Bibel gelesen wird. Also noch einmal, wir sprachen schon am letzten Sonntag davon, Sie brauchen irgendwo Gemeinschaft. Da sind die landeskirchlichen Gemeinschaften wichtig, die Hauskreise. Wenn Sie das alles nicht haben, dann lade ich Sie zu unserem Bibeltraining ein, damit Sie einfach im Wort Gottes immer besser Bescheid wissen und sich zurechtfinden und wachsen und zunehmen. Hinten liegen noch verschiedene Missionsberichte auf, Soweto, von unseren Missionaren, die können die verschiedenen noch sehen, Willi Ehret und so weiter. Nehmen Sie die mit, weil wir die dann wegnehmen nach diesem Sonntag. Es liegt auch ein Zettel auf von dem Waldorfer Frauentag am nächsten Sonntag. Hier hinten auf dem Simsen liegen die Plakate noch zum Jugendgottesdienst, wer die noch aushängen kann, und für ein Seminar zur häuslichen Krankenpflege, das auch jetzt im September beginnt. Wie pflegt man zu Hause richtig pflegebedürftige, alte oder kranke Menschen? Ja, manche froh, wenn sie da teilnehmen können, können auch Männer dran teilnehmen. Aber das liegt dann hinten auf dem Simsen. Unser Opfer heute ist für eine neue Arbeit, die in Württemberg von der Hofacker Vereinigung begonnen wurde. Es gibt ja so viele schwermütige Menschen. Und da hat man seit etwa 2 Jahren Helfer ausgebildet, die sich um Schwermütige annehmen können. Ich sage das jetzt nicht, dass viele wieder kommen und mich fragen, wo kann ich hin? Ich sage das jetzt einmal nur, dass wir heute diese Arbeit, diese biblisch-therapeutische Seelsorge unterstützen wollen, gerade dass sie besser arbeiten kann. Sie müssen ihre Kurse verstärken, sie müssen mehr Mitarbeiter ausbilden, weil sie wissen, dass es ja ein großes Heer von Menschen ist, die unbetreut sind, und auch wir sind oft hilflos und wissen nicht, wie wir uns hier verhalten sollen. Deshalb biblisch-therapeutische Seelsorge, diese Arbeit, und dafür wollen wir das geben. Es wird hauptsächlich mit Ehrenamtlichen gemacht, aber es sind doch auch Fachleute nötig, die dann diese Kurse halten und die nötige Schulung geben. Wir sind dankbar, dass wir hier ein Stück aktuellen Dienst tun können in unserem Land, der noch gar nicht von vielen entdeckt wurde und der doch so wichtig und dringend ist. Am nächsten Samstag werden getraut hier in unserer Kirche Uli Ottomar Ludwig, Programmierer aus Wangen, und Isolde Hirsch, Krankenschwester aus Stuttgart. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.